Wie lange haben wir denn Zeit, Micky?
Zwei, drei Stunden. Der lange Nachmittag des Podcasts machen wir nämlich heute. 4 Stunden.
So.
Ja.
Ich muss nur mal nebenbei noch meine Sternkolumne raushauen, aber wir können ja trotzdem schon mal anfangen.
Das ist deine Steuererklärung.
Das kommt ja als nächstes.
Hast du gerade gesagt, dass du nebenbei deine Sternkolumne...
Also, ja, nicht schreiben. Ich will meine, also so weit bin ich noch nicht, dass ich meine Kolumne nebenbei noch schreibe. Ich muss sie nur hochjagen. Ich habe gerade für den Stern Friedrich Merz in die Tonne getreten. Und
das machst du ja gerne mal. Es wäre übrigens sehr lustig irgendwie, der omnipräsente Micky Beisenherz hat seine Arbeit so sehr professionalisiert, dass er in der Lage ist, während des Dschungelcamps beispielsweise eine NTV-Sendung aufzuzeichnen.
Ja.
Während der NTV-Sendung macht er natürlich die Moderation, parallel aber auch noch den Podcast mit Polak.
Ja.
Und während er Fußball MML macht, eigentlich sein Lieblingsprojekt, auf das er sich alleine konzentrieren möchte, muss aber dummerweise noch die Sternkolumne schreiben.
Das ist ja alles nicht mehr so weit von der Realität entfernt.
Micky Beisenherz ist das Gegenteil eines Betreuerstabs in eines Bundesliga-Vereins. Die werden immer mehr und er wird immer weniger.
Ja.
Ja.
Ja, das ist halt,
Du bist im Grunde genommen journalistisch wie diese Leute, die früher in der Fußgängerzone gestanden haben und vorne eine Pauke und am Fuß so eine Rassel und eine Trompete und eine Mundharmonika und so weiter. Das bist du quasi als omnipräsente Medienfigur.
Ja, das stimmt. Ich dachte, ich musste jetzt an jemand anderes denken, an die Leute, die in der Fußgängerzone stehen und dieses Jesus liebt dich Schild hochhalten.
Ach, die Fano-Apes.
Wo ich immer sagen wollte, immer, pass mal auf, wenn Jesus dich lieben würde, dann würde er dir so eine Scheiße hier nicht zumuten. Aber das ist ja auch meine persönliche Meinung nur.
Ne? Darf ich dir ein Wasserglas
Aber einschenken? Selbstverständlich.
Darf ich, und daran merkt man, dass wir heute mal zusammen an einem Raum sind, Lukas, darf ich dir auch ein Wasser einschenken?
Ja, sehr gerne.
Der Mike, und ich sagte immer, der könnte dem Lukas nicht das Wasser reichen. Kabarettpublikum tot.
Alter, färbt aber voll ab, ne? Färbt
Kabarettpublikum
keine tot. Keine 10 Minuten, Micky Beisenherz, Witze übers Klima, die ersten 2 Zuschauer verlassen die Halle.
Ja.
Wie bei Dieter Nuhr.
Das fand ich aber auch so geil bei Dieter Nuhr. Er hatte dann zu Recht das natürlich bei Facebook gepostet, was der Fokus wie üblich dafür eine Scheiße schreibt. Die erste Person, die drunter geschrieben hat, war Erika Steinbach. Sehr gut, Herr Nuhr. Super, ich schätze Ihre Beiträge, wo du denkst, ist mit, falsche Berichterstattung ist wie Applaus von der falschen Seite. Du kannst es dir nicht aussuchen. Naja, was willst du machen? Ne?
Ich habe euch was mitgebracht.
Ja.
Wie ihr sehen könnt.
Also Hass.
Auch lange nicht mehr gehört.
Bitte, ne?
Auch lange nicht mehr gehört.
Hass.
Seit dem AOK Legendenmasters in Berlin nicht mehr gehört.
Ja.
Ich habe euch was mitgebracht. Es ist nämlich folgendermaßen. Ich war ja in Barcelona zum Dortmund-Spiel und habe dort, wie ihr euch vielleicht noch erinnern könnt, sehr, sehr nette Menschen kennenlernen dürfen, direkt am Strand.
Ah, ja.
Einer davon ist Dennis Busch aus Köln. Und der hat uns heute zur freien Verfügung den Linden Nummer 4 Gin geschickt. Der steht hier, Dry Gin, in der Flasche. Und OMR war so nett, uns noch Tonic Water dazu zu reichen. Also es kann sein, dass wir diese Sendung nicht mehr ganz nüchtern zu Ende bringen.
Darf man den denn auch mal probieren?
Ja, natürlich darf man den probieren.
Scheißegal, ich hab ja den Vorteil.
Du hast ja Jetlag.
Für
dich ist ja 5.
Ich kann ja, pass auf, für mich ist streng genommen, ich bin ja 8 Stunden weit. Ja, hallo Leute, 9 Stunden weit. Da, wo ich jetzt gerade war, da wäre jetzt 21:05 Uhr.
So, Tickenzeit, würde ich mal sagen.
Aber sowas vor,
oder?
Ich trinke jetzt einen Schluck. Und Dennis Busch hat auch diese wundersame und wundervolle Marke entwickelt, Maxi Kölner. Also wer in Köln sich mal ordentlich einen auf die Lampe gießen will, der trinkt ein paar Maxi Kölner und vor allen Dingen auch den Linden Nummer 4.
Wusstet ihr übrigens, habt ihr mitbekommen, dass wir doch neulich, haben wir doch zu Weihnachten dieser Praktikantin Junior, was war's denn?
Bist du dir sicher, dass du weiterreden willst?
Nein.
Jetzt wird's justiziabel.
Nee, warte mal.
So. Wie ist das Zitat dazu? Der Herrgott liebt jedes Kind, ne?
Nein, es war doch so, dass dieses goldene Steak von dieser Rummarke von Captain Morgan.
Ja,
die haben uns doch was geschickt und das haben wir doch mit reingenommen, damit aus der aus der freien, nicht freien Mitarbeiter, wie heißt das denn? Aus
Hättest
der Volontärin,
du die Geschichte nicht einfach auf, vorbereiten
damit
können?
Aus der Volontärin
eine
Junior,
Frau wird.
Eine Junior-PR-Assistentin wird, damit sie befördert wird. Deswegen haben wir es reingenommen. Ja. Und was soll ich sagen? Sie ist befördert worden.
Wirklich?
Ja, sie hat zum 1.1.
Übernimmt sie das Traineramt bei Fortuna Düsseldorf.
So, also das ist nicht nur immer auf Headhunter schauen, sondern einfach auch mal eine rührende Geschichte an Fußball-MML schicken. Wir können Karrieren machen. Wir können Menschen befördern lassen. So. Also wir sind...
Genau. Dennis Busch vom Maxi Kölner wird jetzt zur neuen Saison Cheftrainer beim 1. FC Köln, unseretwegen.
Ja.
So geht das. Das sind Karrieren, die nur Fußball-MML hervorbringen kann.
So, die ist nämlich bei... ist egal. So, jetzt verreiße ich hier das nächste.
Trink da auch nochmal so einen Gin.
Habt ihr ganz kurz Zeit? Wollen wir ganz kurz Werbung machen? Haben wir ja, noch nicht in dieser Sekunde. Wir würden nämlich... nochmal auf Ensons, die ja in Wirklichkeit eigentlich Ansons heißen, verweisen. Der Hipster in Hamburg, der mit dem Bart, sagt gerne Ensons, weil er so ein bisschen kosmopolit rüberkommen möchte, aber eigentlich ist es natürlich...
Wie redest du denn über Kai Tiegelkamp, der wohnt in Köln?
Eigentlich ist es natürlich ein alteingesessenes Bekleidungshaus hier in Hamburg, in Hamburg ansässig. Mittlerweile aber tatsächlich auch online unter ansons.de zu erreichen, quasi deutschlandweit zu erreichen. Und wenn ich natürlich sage, in Hamburg ansässig, dann stimmt das natürlich nur zu einem kleinen Teil, weil ist natürlich
Niedersachsen
geworden. Ne?
Natürlich.
In vielen
dieser
Ländern.
Dieser Werbevortrag erklärt übrigens auch, warum es Micky Beisenherz gelingt, parallel noch seine Kolumne zu schreiben.
Sehr witzig. So, was ich eigentlich sagen wollte. Ich war auf ansons.de und habe mir das mal sehr genau angeguckt, für was wir da eigentlich Werbung machen. Und muss sagen,
endlich
das ist
mal
eine top gestaltete Website.
Ja.
Sieht sehr, sehr gut aus. Ist auch wirklich mobil. Kann man, ist fast so ein bisschen wie so ein Magazin, muss man fast sagen. Man sieht so verschiedene Styles und wie man gerne aussehen würde und was man sich so vorstellen könnte. Und dementsprechend empfehlen wir das natürlich sehr, sehr gerne und geben dann auch noch bis zum 28.02. habt ihr Zeit dazu, einen Gutscheincode mit unter MML15. Den gibt ihr ein, bekommt ihr 15% auf all das, was es an Bekleidung, an sportlichen, an elegantem und an Casual Outfit eben auf ansons.de gibt. Passt quasi in jeden Männerkleiderschrank alle und alles mit dabei. Wie gesagt, der bekannte Herrenausstatter Ensons hat sich zu einem der größten Ausstatter in Deutschland entwickelt und ist jetzt eben auch online vertreten. Sieht sehr gut aus. Schaut mal rein, ensons.de.
Hast du, weil wir jetzt für Ansons Werbung machen, extra das Modewort tatsächlich wieder eingestreut?
Ja. Ja, das ist sobald es um Mode geht und vor allen Dingen auch um Mode geht, die ich selber auch tragen würde, das gibt's nämlich mal ansonst, werde ich gleich zu so einem Victim und ziehe alle Register, die von Modewort bis...
Wobei klar ist, wenn du da dir ein Outfit aussuchen darfst, dann schneidest du ja trotzdem ein Loch in die Jeans.
Ja, das ist... Ja, sag mal. Mike, ich würde dir nie so in den Rücken
fallen. Ja, weil du deine Kolumne gerade parallel schreibst. Du bist doch gar nicht bei der Sache.
Doch, bin ich ja.
Vielleicht können wir uns jetzt mal auf Fußball konzentrieren. Ist
sehr
das
gern.
Möglich an dieser Stelle?
Ja, es ist ja auch eine Menge passiert.
Dann würde ich sagen, Herr Kapellmeister, Musik bitte. Ach, und schon wieder eine neue Ausgabe von Fußball MML, dem Fußball-Podcast der Herzen. Für alle, für uns, für euch mit Micky Beisenherz.
My Corona. My Corona.
Apropos Virus, hier ist Lukas Vogelsang.
Und hier ist der Mann, der jetzt schon mehr Spitzen abbekommen hat als Werder Bremen.
So.
Mike Nöcker.
So, vielen, vielen Dank. Schön aber, und danke nochmal an die Fußball-Bundesliga, danke an die Verantwortlichen bei Fortuna Düsseldorf. Oh. Zum ersten Mal in der Geschichte von Fußball MML ist ein Trainer vor der Aufzeichnung von Fußball MML entlassen worden.
Ich musste sehr schmunzeln, als ich die Meldung hörte, weil ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Wir müssen im Grunde genommen den Podcast, wir können ihn ja nicht mehr vorziehen, aber also ich war geschockt.
Das wäre doch geil, einfach, obwohl wir es wissen, die Trainerentlassung von Friedhelm Funkel totzuschweigen, um uns selbst treu zu bleiben.
Ja. Oder ihn nochmal wirklich richtig schlecht zu reden,
ja,
damit kurz nach Veröffentlichung dieses Podcastes dann Fortuna Düsseldorf, wie schon beim ersten Mal vor einem Dreivierteljahr ungefähr, ja, zurückrudert und sagt, Bobby, es war alles nur ein Traum.
Ja, ich war ja, vor allen Dingen, Sie haben doch noch vor 14 Stunden doch noch getwittert, unser Friedhelm Funkel ist Trainer des Jahres, Glückwunsch, toll.
In Düsseldorf muss man dazu sagen. Also in der Region.
Ja, ach so. Ja,
er ist Düsseldorfs Trainer des Jahres.
Düsseldorfs
Trainer des Jahres. Er ist damit gegen Alexander Ristić angetreten. Mehr Düsseldorfer Trainer fallen mir gerade nicht ein.
Okay, das habe ich nicht.
Naja, also theoretisch wäre ja auch noch möglich der Trainer der Düsseldorfer EG beispielsweise.
Düsseldorf Ryan Fire gibt es wahrscheinlich auch gar nicht mehr.
Was ich alles nicht weiß über seit 20 Jahren nicht mehr.
Da müssen wir Axel Kruse nochmal zu befragen.
Nee, aber ich fand das fand ich schon erstaunlich oder bemerkenswert. Ja, aber so schnell geht's dann halt, ne?
Ja.
Also du wirst ja auch sonst, wenn du sonst Trainer des Jahres wirst, bist du ja meistens auch danach direkt. Es ist so wie mit dem Grimme-Preis. Also kaum kriegst du einen Grimme-Preis, bist du im Grunde mal schon abgesetzt.
Ich wage mal folgende These, weil ich Tobi Holtkamp heute auf Twitter gelesen habe, der sich gleich dazu geäußert hat, dass das ein großer Fehler sei, weil kein Trainer so sehr passen würde zu Fortuna Düsseldorf.
Ja.
Dass man diese Entscheidung noch bereuen wird. Ich habe einen anderen Angang, was dieses Thema angeht. Ich glaube, wir haben ein, zweimal ja schon im Podcast darüber
ja auch
schon mal geredet.
Gesprochen.
Lang und breit.
Und für mich schließt sich jetzt tatsächlich der Kreis. Ich halte nämlich das Vorgehen die Überlegung von Fortuna Düsseldorf, nach Beendigung der ersten Bundesliga-Saison, also mit Funkel aufzusteigen und dann mit Funkel die Klasse zu halten und sich dann zu überlegen, den Trainer auszutauschen, um in die zweite Saison mit einem anderen Trainer
zu gehen. Der E-Ball-Weg quasi so ein bisschen.
So, das ist halt der Unterschied. Und genau der Vergleich ist total richtig. Es gibt den Eberl-Weg in richtig, herzugehen und zu sagen, wir haben mit Hacking einen Top-Trainer, aber wir haben das Gefühl, wir müssen nochmal an der einen oder anderen Stelle etwas verändern und nochmal daran schrauben. Oder es gibt halt den Weg von Fortuna Düsseldorf, der A, furchtbar schlecht kommuniziert gewesen ist.
Das kann man wohl sagen.
Ja. Man hätte ja auch ihn zum, keine Ahnung, Ehrentrainer oder zum...
Ach so, Hitzfeld-mäßig zum Sportdirektor.
Ja, oder zum technischen Direktor, wie es der FC St. Pauli mit Ewald Lienen gemacht hat oder ähnliches. Also wirklich in den Verein als Figur integrieren können. Da schon mal Fehler Nummer eins, da hat man sich eher an der Kommunikation vom FC Bayern München orientiert und einfach scheiße kommuniziert. So, und das zweite ist... dann lässt man sich auch noch auf öffentlichem Druck, ich sag mal gefühlt 150 Tweets bei Twitter.
Oh ja, das ist natürlich immer. Das
tatsächlich von einer möglicherweise doch ganz guten Entscheidung abbringen und rudert zurück.
Ja.
Und denkt, man hat die Kurve gekriegt, nur weil man die Kurve gekriegt hat.
Und jetzt steht man auf dem letzten Platz, hat eben keinen neuen Impuls mit in die Mannschaft reingebracht.
Ja.
Weil irgendwann ist ja die Geschichte auch auserzählt. Diese Geschichte, Leute, wir zusammen, wir steigen auf, Düsseldorf muss in die erste Liga. Und dann kannst du das nochmal wiederholen und sagen, Leute, wir haben es geschafft, aber jetzt, wir sind nicht die, keine Ahnung, wer auch immer, welcher Verein auch immer, gerne wieder auf- und absteigt. Wir gehören in die erste Liga.
Wir sind nicht der VfL Bochum.
Wir gehören in die erste, die Älteren unter euch werden sich daran erinnern. Genau, unabsteigbar.
Und da kommt aber auch noch ein, da kommt ja noch erschwerend hinzu, zusätzlich zu all den richtigen Dingen, die du gesagt hast, der Zeitpunkt. Das heißt, direkt nach der Winterpause, du hast also die Gelegenheit, du hättest die Gelegenheit gehabt zu sagen, okay, pass auf, wir analysieren jetzt die Hinrunde. Friedhelm, du siehst es ja selber, lass uns einen Weg finden. Die goldene Tür, genau das, was du sagst, technischer Direktor, irgendwas. Nein, du wartest einen Spieltag nach Ende der Winterpause, um dann den Trainer und das Verhältnis zu beenden. Und dann, zwei Spieltage.
0 zu 4 Tore.
Ja. Und dann jetzt, das ist so...
Ja, aber vor allen Dingen, es hilft ja dem Verein nicht, es hilft der Mannschaft nicht. Wenn du in der Winterpause gesagt hättest, also das hat ja zumindest Hertha BSC richtig gemacht. Die haben die Reißleine mit Klinsmann vor der Winterpause gezogen und er hatte eine ganze zweite Vorbereitung Zeit, sein Konzept, gut, er hat keins, aber er hätte eine ganze Winterpause Zeit gehabt, dieser Mannschaft sein Konzept zu verpassen. Dieser Chance ist Düsseldorf oder hat sich Düsseldorf selbst beraubt.
Genau, ja.
Ich bin übrigens nicht der Meinung, dass Jürgen Klinsmann kein Konzept hat. Ich glaube, Jürgen Klinsmanns Konzept heißt Alexander Nuri, den ich für einen Top-Trainer halte. Und ich glaube, das ist, wir haben ja aber auch darüber gesprochen, wie schon beim Sommermärchen, es ist sozusagen der Frontmann, der sich mit dem Investor trifft, der das Gesicht ist, der den Verein größer macht, der ihn wieder ein bisschen bunter, ein bisschen lebendiger macht.
Funktioniert ja auch. Also ich meine, wann haben wir mal so intensiv über Hertha gesprochen?
Ja, jetzt schon fast jede Woche. Es ist ja nicht, dass wir bald hier der Hertha-Podcast heißen oder dass uns geschrieben wird, dass man diesen Podcast nicht hören kann, wenn man Fan von Borussia, wenn man nicht Fan von Borussia Dortmund, Bayern München und Hertha BSC ist. Ja.
Borussia Mönchengladbach. Ich finde, das wird immer unterschlagen. Wir reden extrem viel über die Borussia.
Total viel über andere Vereine.
Ich sage, Jürgen Klinsmann.
Lass uns das Düsseldorf-Ding einmal einen Haken dran machen, bitte. Ich halte das wirklich für komplett falsch, was da gemacht worden ist. Es ist eine Blaupause dafür, dass man einfach nicht immer auf alle Strömungen, auf alle Fanforen, auf alle Twitter-Accounts und sonstige Sachen hören darf. Es sind dann am Ende des Tages, tut mir leid, wenn ich das so sage, und bei allem, ich glaube, ich habe es mehrfach hier zum Ausdruck gebracht, bei aller Sympathie, die ich für Fangruppierungen, sofern sie sozusagen anständig sind, habe, es sind dann halt doch irgendwo nur 500 oder 1000 Menschen.
Ja.
Und als Verantwortlicher eines Vereines sollte man eigentlich auch die Zukunft des Vereins im Blick haben. Ich halte das für ein Komplettversagen auf allen Ebenen bei Fortuna Düsseldorf.
Zum Thema Außendarstellung von Fortuna Düsseldorf habe ich euch etwas Neues mitgebracht aus der Rubrik Nichts ist älter als die Zeitung von heute früh. Die Sportbild nämlich heute auf Seite 43. Das falsche Spiel mit Fortuna, Funkel. Düsseldorfs Trainer wird im Club geschwächt. Bei einer Pleite gegen Frankfurt soll er weg sein. Nur sagt es ihm niemand.
Oh, so.
Ja, warum? Ja. Warum wohl? Weil sie gedacht haben, dann machen wir es noch früher. Nein, also ich glaube, in der ganzen Geschichte gibt es einen großen Verlierer und das ist Lutz Pfannenstiel, der außer dass er, glaube ich, auf allen Kontinenten gespielt und dort überall im Gefängnis war, auch noch nicht so viele Meriten hat im Profifußball und der öffentlich ja schon Friedhelm Funkel in gewisser Weise demontiert hat oder zumindest klargemacht hat, dass er alle zentralen Dinge anders sieht als der Trainer. Und sowas ist ja immer gefährlich.
Ja,
und ist die Frage, ob jetzt die Personalie, und jetzt wird's ja gefährlich, jetzt kommt Uwe Rösler. Und das ist so ein bisschen eine Trainerlösung heutzutage, wenn man weiß, auf was für Trainertypen sonst gesetzt wird, ist das so ein bisschen aus der Rubrik Bernd Hollerbach.
Mhm.
So, wir nehmen jetzt einen Ex-Profi, der natürlich auch schon Trainer war, der war zuletzt bei Malmö. Und jetzt ziehen wir damit die Reißleine.
Mhm.
Das kann irgendwie klappen, aber kann natürlich auch komplett schief gehen. Und dann stehst du als Fortuna Düsseldorf da und hast in der Saison eigentlich alles falsch gemacht, was du falsch machen kannst.
Uwe Rösler, den hatte ich auch ehrlicherweise so gar nicht auf dem Zettel.
Der, also zumindest kann man
sagen.
War
der nicht mal Gesundheitsminister?
Ja, nein.
Nee, da war doch einer der Gladbecker.
Sie hört. Genau, das neue Trainerduo bei Fortuna Düsseldorf. Rösler und Borowski. aber man muss sagen, zumindest mit Uwe Rösler umflort die Fortuna jetzt ein bisschen Manchester City. Das Problem ist nur ein bisschen Manchester City aus den 90ern.
Ich wollte gerade sagen, dass sie noch Brother vorne als Trikotsponsor hatten.
Auf jeden Fall habe ich gerade noch gelesen, dass Friedhelm Funke A bestätigt hat und B, dass er auch nicht mehr auf eine Trainerbank zurückkehren wird.
Okay.
Also er hat sein Karriereende damit eben kundgetan und kundgegeben, hat er ja vorher auch schon gesagt und hat gesagt, Düsseldorf ist seine letzte Station. Muss man ja auch einmal würdigen, weil er wirklich in den letzten gefühlt, solange ich Fußball gucke, eine wirklich prägende Figur dieses
allerdings.
Geschäftes war, eine anständige Figur dieses Geschäftes gewesen ist. Ist bei allem, was ich gehört habe, ich habe ihn nie persönlich kennengelernt, aber er muss ein hochanständiger Mensch sein. Um solche Figuren ist es dann natürlich traurig.
Ja.
So. Generationswechsel.
Otto Rehagel hat sich direkt gemeldet und hat gesagt, was, so früh? Lieber Friedhelm, du hast doch noch 20 gute Jahre vor dir.
Wirf dein Leben nicht so weg.
Herr Funkel, kann ich nur sagen, Sie sind doch immer noch, Sie können immer noch ein paar wunderbare Arien für uns singen. Wenn ich da daran denke, also in dem Alter von Friedhelm Funkel hat Goethe, den ich ja sehr verehre und sehr schätze, da hat er noch ganz tolle Werke geschrieben, die ich, also wenn Sie wollen, mal hier aus dem Stegreif alle rezitieren könnte.
Nein.
Dann,
Aber apropos, weil wir ja über so Nebensächlichkeiten des Fußballs gerade geredet haben.
Ach, Friedhelm Funkel ist wirklich eine Nebensächlichkeit.
Und so weiter. Ja, weil das Wichtigste, was in dieser Woche im Fußball passiert ist, natürlich habt ihr alle mitbekommen,
sind
auf
die
der
9,
überall.
Sind 9 schicke Frisuren in Leipzig?
Rainer Kallmund hat sich den Magen verkleinern lassen.
Ach, und du erwartest jetzt von mir.
Boah, ist das mies. Ja. Dir bleibt auch nichts erspart. Da kommst du aus Australien zurück.
Ja, das ist richtig.
Dann ist hier so eine Scheiße und das Wetter ist auch noch schlecht.
Ja, ja. Ich stelle mir gerade für das Bild von der Magenverkleinerung von Rainer Kallmund und stelle mir gerade so ein bisschen vor, wie dieses Bild von den ungefähr 60 Baggern in China, die innerhalb von wenigen Tagen so ein neues Krankenhaus hochziehen. So, wenn du aus der Vogelperspektive, du siehst halt einfach dieses Riesenareal, wo dran gearbeitet wird. Ja, Magenverkleinerung von Kallmund, womit kann man das, also...
Vielleicht ist das, also das ist ja so eine
3-Star-Architekten.
Das wird dann ja so mehr oder weniger eingeschlossen, abgetrennt. Vielleicht, also bildlich kann man sich das vielleicht so vorstellen, wie damals die Sowjets die DDR von der BRD abgetrennt haben.
Ja, sowas halt.
So
ja.
ungefähr, ne? Auch vom Größenvergleich.
Freunde, tut mir einen Gefallen. Könnt mir gerne den Magen verkleinern. Wenn da wenigstens noch so zum Mittag so ein panierter Buckelfall reinpasst. Mehr musste doch nicht sein. Jetzt hast du mich doch so
vielen,
weit gekriegt.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Ja, aber es haben auch viele tatsächlich geschrieben, dass der Kallmund endlich auch mal wieder
ja,
zu
aber du bist doch jetzt genauso wie du, das hast du doch gerade Fortuna Düsseldorf zum Vorwurf gemacht.
Freund
nur weil so ein paar Trollos bei Twitter irgendwas schreiben, wirst du sofort panisch und reagierst und sagst, wir müssen da was tun.
Ja.
Und wer muss es wieder ausbaden?
Der kleine Mann auf
der
Straße.
Mann auf der Straße.
Machst du aus unserem Freund Micky Beisenherz, der sonst die Öffentlichkeit scheut, so, machst du so eine Maulhure.
So ganz genau. Bitte.
Ja. Das geht doch nicht.
Ja. Entschuldigung, das wollte ich nicht.
Ja,
das tut
richtig.
Mir leid.
Das ist richtig.
Wollen wir jetzt mal über das Konzept von Jürgen Klinsmann in Berlin sprechen? Weil ich habe sowohl das Spiel im Olympiastadion gegen die Bayern mir angeschaut, als auch das ganze Spiel bei mir zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Und er mag ein Konzept haben für den Verein. Big City Club, wir gucken, wie kommen wir in die Medien, wie wachsen wir in der Außendarstellung und in der Wahrnehmung auch in Europa. Aber der fußballerische Plan, der Matchplan, auf den es so oft ankommt, der ist leider noch nicht zu erkennen und leider auch nicht von deinem Freund Alexander Nuri. Heißt er Alexander Nuri?
Ja.
Alexander gut. Nuri.
Und Markus Feldhoff.
Ja. Ich glaube aber, was, also marketingtechnisch, hast du ja gerade schon gesagt, ich glaube, das Invest von Lars Windhorst ist bestimmt im Wert schon um 20-25%
gestiegen. Da kannst du von ausgehen, ja klar, natürlich. Weil die Marke Hertha jetzt natürlich auch überhaupt mal eine ist, über die gesprochen wird. Ja.
Genau, von der Tante Hertha zur Marke Hertha.
So.
Innerhalb von nur 10 Wochen. Das muss man auch erstmal schauen.
Was mir heute sehr gut gefallen hat, war nur die Schlagzeile Hertha BSC, Geheimtreffen im Borchardt. Also wenn ich mich geheim mit Leuten treffen will, würde ich auf jeden Fall ins Borchardt gehen.
Auf jeden Fall.
Also,
oder
ist Grill Royal. Grill Royal?
Ja, habe ich doch gesagt.
Du hast doch Grill
Royal. Er hat nicht Grill Royal gesagt.
Nein, Grill Royal.
Grill Royal, das stimmt, das geht auch. Da ist ja Windhorst, da habe ich ja Windhorst zuletzt ein paar Mal auch immer gesehen. Wenn ich da war, kam immer Windhorst mit halt so einer... Also mit einer Frau, die man an Lars Windhorst Seite auch vermuten würde.
Man muss zumindest sagen, die Anstellung von Jürgen Klinsmann hat zumindest für mich schon einen positiven Effekt gehabt. Ich werde morgen von der New York Times interviewt als Hertha BSC-Fan und deutscher Podcaster und darf über Klinsmann und die Hertha sprechen.
Von der New York Times?
Ja.
Wirklich?
Ja, morgen Nachmittag.
Lukas, jetzt geht's aber los. So.
Guck mal hier.
Ja. Ich bin in der Prisma.
Thank you, Mr. President.
Ja, also. Das ist hier, der eine geht zu Lanz und zur NTV, der andere zu New York Times.
Ja, und du?
Ich gehe gleich wieder ins Büro.
Verl. Du gehst nach Verl.
Ich gehe nach Verl.
Ja, stimmt.
Ich gehe nach Verl. Habe ich übrigens die, auch das mal als kleine kurze Info, weil wir auch irgendwo gefragt worden, auch da irgendwo gefragt worden sind.
Ja.
Die Volkswagen Tailgate-Tour kommt zurück, nämlich 2020. Wir planen gerade... Tatsächlich diesen Tailgate-Gedanken, der ja aus Amerika eigentlich kommt,
können
ja viele. Ey, du bist so ein Arschloch manchmal. Muss ich. Übrigens,
zwei von drei Leuten bereuen deine Rückkehr nach Deutschland, Micky Weisenherz.
Übrigens habe ich auch das nochmal kurz als Cliffhanger. Ich habe Gemischtes Hack, den Podcast Gemischtes Hack analysiert.
Okay.
Ja? Also okay. Nur für, ne? Also deswegen habe ich auch Arschloch gesagt.
Gemischtes Hack analysiert klingt so ein bisschen wie aus Zeiten des Gammelfleisches.
Aber
ne?
Wie du mich dabei anguckst, das klingt so ein bisschen, du sagst das so, als hättest du gesagt, ich weiß, was in Area 51 passiert ist, so richtig total. So. Ich weiß, was hinter 9/11 steckt. Also mit diesem Gebäude-7-Blick.
Wollen wir ganz kurz über Tailgate? Wisst ihr, was Tailgate ist? Wisst ihr, was Tailgate ist?
Ja, geil ist das.
Ja. Warum ist das geil?
Ja, weil es den Fan mit dem Verein und uns verbindet.
Ist netterweise auch so, also der Grundgedanke ist ja wirklich auch so, wie wir alle eigentlich Fußball lieben, ne? Also eben nicht nur das Spiel zu haben, sondern auch vorher schon mal irgendwo auf dem Parkplatz oder in der Fankneipe oder im Vereinsheim oder sonst was, sich einfach mit Kumpels treffen.
Und ja. in eine 2-Liter- polnische PET-Bierflasche mit einem Schraubenzieher reinstechen und das ganze Ding leer machen.
So.
Aber natürlich nur, weil es Volkswagen ist.
Na klar.
Natürlich nur alkoholfreies.
Ja, das ist doch klar.
Ja.
Das ist
also bitte.
Alkoholfreies Tailgating.
Ja. So, auf jeden Fall ist es so, wir machen das relativ oft dieses Jahr und werden das in verschiedenen Facetten machen. Es wird die Live-Shows natürlich wieder geben mit uns, vielleicht auch mit Gästen. Letztes Mal Hans Sapai war ja sehr lustig tatsächlich.
Super.
Und der
legendäre Axel Kruse-Auftritt, wobei das noch nicht, glaube ich, noch nicht Teil der Tailgate-Tour war.
Oder? Nein, noch nicht ganz. So.
Egal,
ich trinke übrigens noch einen ganz kleinen Schluck von diesem
DFB-Pokalfinale natürlich, ne? Also sozusagen Tailgate zum Anfassen.
Genau, ihr gebt uns den kleinen Finger, wir geben euch den ganzen Hans.
Das ist so eine Recyclingstelle für abgelegene.
Ich sag nichts.
Ja, okay. Wusstet ihr, also es gibt ja noch DFB-Pokal, ist nächste Woche, Dienstag und Mittwoch. Ja. Es gibt noch zwei Vertreter aus dem Amateurlager, die im Achtelfinale des DFB-Pokals noch vertreten sind. Der erste FC Saarbrücken und der SC Verl. SC Verl, muss man dazu sagen, ist in Ostwestfalen und liegt genau 13 Kilometer von meinem Heimatort, beziehungsweise von meinem von dem Haus, wie heißt denn das? Mein Elternhaus. Von meinem Elternhaus.
Von dem Stall, wo du zur Welt gekommen
bist. Von dem Stall.
Und man dir Weihrauch und Myrrhe gebracht hat.
So. Und ich habe mir gedacht, wenn wir unter den Hörern hier Verl-Fans haben, ich war nämlich tatsächlich, bin zwar 13 Kilometer von Verl entfernt aufgewachsen, aber ich war noch nicht ein einziges Mal in Verl im Stadion.
Das kann doch wohl nicht wahr sein! Ich wollte ein bisschen Emotionen reinbringen. Gut.
Wenn es Verl-Fans unter unseren MML-Hörern gibt, bitte meldet euch über Instagram, über Twitter oder über Facebook, über unsere Social Media.
Codename VV, Verl-Fans.
Wenn ihr Lust habt, mir euer Stadion zu zeigen und mit mir ein bisschen über den SC Verl zu reden, lasst uns das machen. Ja. Schreibt uns. Ja?
Ja.
Ich poste das nachher auch nochmal.
Und gehst du dann dahin?
Und dann fahre ich nach Verl und guck mir das mal an und mach ein paar schöne Filme daraus, die wir hier bei MML veröffentlichen werden, aber auch natürlich auf We Drive Football von Volkswagen und so weiter.
Wie viele Überschriften hat die Bild-Zeitung mit SC Verl und Verlierer und Verlieren schon gemacht in dieser noch jungen Pokalsaison?
Oh,
hat das jemand mitgezählt?
Und sowas wie auch Verlieben, Verloren, Vergessen, Verzeihen.
Oder Fern vor die Säue.
Fern vor die Säue.
Gott. Ja, aber wir haben auch schon das Motto für die, also man muss wissen, Tailgate geht auch über den DFB-Pokal hinaus. Wir haben auch schon Termine abgestimmt. Am 31.03. in Nürnberg gegen Italien. Und weil 5 Tage vorher das Spiel in Madrid gegen Spanien noch läuft, haben wir natürlich auch schon ein Motto für euch, ne? Nürnberg-Madrid, Hauptsache Italien.
Vor allem, aber schön, dass er der Erste ist, der sich amüsiert.
Ich freue mich über mich selbst, das tut ja sonst keiner.
Lukas sah die Pointe schon 4 Tage kommen und freut sich trotzdem, als hätte er sie heute zum ersten Mal gehört.
Ja.
Toll.
Ja, also ist wie so eine ISS, die ist mehrfach um die Welt umwandert. Man sieht sie immer, wenn sie kommt und dann irgendwann. Na, zurück zum Fußball.
Jawohl.
Wo wir doch über Alexander Nuri gesprochen haben, können wir doch auch damit eigentlich eine Brücke schlagen und fragen, Leute, was ist eigentlich los beim
Kofeld raus!
Beim SV Werder Bremen?
Was ist mit dir los?
Und warum vor allen Dingen gewinnen die keine Heimspiele mehr?
Ja, warum? Also, warum sollten Sie? Gegenfrage.
Genau.
Es gibt ja keinen Grund.
Ja,
es gibt ja keinen. Warum sollten Sie so schlecht wie Sie sind? Warum sollten Sie jetzt ausgerechnet jetzt die Heimspiele gewinnen? So, ich meine, die Fans sind toll, sind mit die besten Fans der Liga, aber die können da halt auch nicht mehr viel rausholen.
Das Abstiegsgespenst trägt Fischgrätmuster. So ist es nämlich.
Also mich hat es auf jeden Fall tatsächlich ein wenig erschüttert, weil ich darauf hoffte, dass die Winterpause gut zu ihnen wäre und dass sie mit Beginn der Rückrunde stabiler auftreten. Und wir müssen feststellen,
nein,
dem ist nicht so.
Ja, sie hatten ja gedacht, nachdem sie Kevin Vogt von Hoffenheim geholt hatten, um die Dreierkette hinten zu stabilisieren, war natürlich in einer Saison voller Pleiten, Pech und Pannen. Spielst du das erste Spiel, gewinnst es gegen Düsseldorf, verlierst aber deinen besten Abwehrspieler Moisander durch diese gelb-rote Karte, ja, dann noch Gehirnerschütterung bei Kevin Vogt, also wir haben, glaube ich, letzte Woche auch schon drüber gesprochen, so viel Pech, also wenn schon der Trainer sich eine Infektion im Fuß holt, sodass er seine Taktikanalysen nur noch aus dem Wohnzimmer herausgestalten kann, dann hat dieser Verein
Andi Brehme-mäßig,
hast du Scheiße am Fuß, das stimmt im Wortsinne bei Werder Bremen und viel kann der Kohfeldt da auch nicht machen. Und in der Sportbild wurde jetzt schon der Abgesang verfasst, also in einem Pro und Contra. Es gab aber natürlich auch einen, der gesagt hat, Kohfeldt muss jetzt gehen, um Platz zu machen für jemand anders. Ich find's gerade gut, dass sie eben nicht den Düsseldorfer Weg gehen und sagen, pass auf, wir haben die Winterpause mit Kohfeldt extra nochmal durchgezogen.
Ja.
Jetzt werden wir auch in die Rückrunde gehen. Und da kann man nur eins sagen, Werder Bremen ist so ein sympathischer Verein, auf den sich in Deutschland jeder einigen kann. Das gibt es sonst nur so im Süden,
Freiburg.
Genau. Warum gehen die nicht einfach auch den Freiburger Weg und vielleicht tun sie das und sagen, pass auf, und wenn wir diese Saison absteigen, man kann auch mal Pech haben, dann kommen wir halt wieder mit Florian Kohfeldt. Es ist den Bremern nicht zu gönnen und ich möchte das auch nicht, weil Werder Bremen gehört in die Liga, als jetzt ja Bundesliga-Dino, aber es wird verdammt schwer. Nur finde ich es jetzt falsch, Kohfeldt bei allen Fehlern, die er auch gemacht hat, aber bei all der Misere, die er nicht zu verantworten hat, in Frage zu stellen.
Sehe ich auch so. Also manche Dinge sind da natürlich psychologisch so in Gang gesetzt, dass du kaum in der Lage bist, als dieselbe Person das wieder umzudrehen. Da ist manchmal ein Personalwechsel ganz gut, um Dinge aufzubrechen, die der etablierte Trainer einfach nicht aufbrechen kann, weil er halt einfach dieselbe Person ist, an die auch psychologisch der Misserfolg geknüpft ist. Ich sehe es aber genauso wie du. Ich halte viel von Kohfeldt, ich halte auch viel von der Mentalität der Bremer Fans, der Bremer Verantwortlichen. Und wenn es einen Verein gibt, dem es am ehesten zuzutrauen ist, das dann auch so durchzuziehen, dann ist es Bremen und ich hoffe auch, dass sie nicht den klassischen Bundesliga-Weg gehen, sondern sagen, pass auf, wir vertrauen ihm. Wir wissen auch vom täglichen Training, was wir von ihm zu halten haben. Und man zieht die Dinge in Betracht, die tatsächlich unvermeidlich waren. Und das ist halt eben diese unglaubliche verletzten Misere und dann natürlich diese einzelnen Fehlleistungen wie von Moisander beispielsweise.
Es ist halt das Problem von Werder Bremen, dass sich die Unwucht im Kader, die sie ja haben, also ihnen fehlt, wenn sie mit Sargent vorne spielen und mit Rashica, fehlt ihnen klassischer Mittelstürmer. Wenn sie hinten mit der Dreierkette spielen, fehlen ihnen 1-2 Verteidiger. Sie haben eigentlich keinen klassischen Außenverteidiger mehr. Ich glaube, da spielen Friedl und Bittencourt im Moment.
Ja.
Das ist ja alles nicht so gewollt. Nur diese Unwucht ist ja keine Fehlplanung von Baumann gewesen, sondern sie ist ja eben dieser verletzten Misere geschuldet. Ich sag mal so, mit Niklas Füllkrug, der ja, glaube ich, bei Hannover 14 Saisontore oder so geschossen, hätten die auch 6, 7, 8 Punkte mehr.
Ja.
Und was willst du dann machen als Trainer? Wie willst du dagegen ankommen?
Ja. Ja, klar. Also irgendwann gehen dir dann auch ein bisschen die Lösungen aus. Die Spieler respektive die Lösung.
Nur die Lösung kann eben auch nicht sein, jetzt Kohfeldt ersetzen. Wer kommt dann? Bruno Labbadia?
Ja.
Roger Schmidt? Weil das Problem ist, die verwalten ja dasselbe Spielermaterial. Ich glaube nicht, dass ein Trainer von außen eine Kehrtwende schaffen würde.
Ja, also zumindest nicht nachhaltig. Und was die Bremer halt mit der Person Kohfeldt halt eben auch geschafft haben, ist Identität, Identifikation. Und das kriegst du halt eben mittel- bis langfristig nicht mal eben so hin. Wenn du halt eben mit den Roger Schmidts oder Labbadias dieser Welt dann halt den Trainerposten besetzt. Also deswegen sehe ich es auch so, nur in Bremen, wenn sie natürlich bei dem Vorschlag, mal eben in die zweite Liga zu gehen, natürlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, alleine schon aufgrund der klassischen infrastrukturellen Probleme, die sie haben,
um dann zu sagen, ja, dann sag du mal eben, dann steigt ihr halt mal eben wieder so auf.
Oder,
ist natürlich nicht so leicht.
Oder sie planen einfach sehr schlau gehen auf Platz 16, um dann in zwei Relegationsspielen den Hamburger HSV? Sportverein
ja.
komplett zu vernichten.
Ja.
Für immer.
Naja, also ich meine, es ist jetzt noch reichlich früh, über solche Sachen nachzudenken.
Diverse Fans fangen jetzt schon an, so Papierkügelchen zu formen.
Ja, ja, also wie gesagt, es ist jetzt nur wirklich noch nicht der Zeitpunkt, aber so ein Podcast ist ja nun mal dazu da, dass man sehr viel Blödsinn erzählt. Wenn es denn in diese Situation käme, würde ich mein Geld aber immer auf Werder Bremen setzen. Also das, wenn es so weit kommt, muss man sich, glaube ich, dann keine Sorgen um den Verein machen. Und ich glaube, die größte Hoffnung der Bremer sind halt einfach zwei Vereine, die schwächer sind als sie. So, das ist es halt in erster Linie. Und da hast du zuvorderst tatsächlich Fortuna Düsseldorf und ja, und dann wahrscheinlich
den
Paderborn.
SC Paderborn, der wirklich mit wehenden Fahnen untergeht momentan.
Ja, ja.
In Freiburg jetzt gewonnen hat.
Wollte ich gerade sagen.
Ja,
also.
aber trotzdem ja der Verein ist, der wahrscheinlich absteigen wird, weil so wenige Punkte bisher auf dem Konto sind. Aber was ich daran toll finde, ist mit Steffen Baumgart,
ja,
ein
super
Trainer, der sagt, egal ob wir auswärts in Freiburg spielen oder zu Hause gegen die Bayern, wir spielen unseren Fußball, der soll Spaß machen, der soll schnell sein, der
toll.
Geht in die Spitze. Und wenn
super.
Wir das damit nicht schaffen, dann wird es halt nicht.
Aber das ist doch super, das finde ich so gut.
Kannst du dir natürlich leisten, wenn du von der Grundsubstanz aus der zweiten Liga kommst.
Ja, ja.
Das ist natürlich in Bremen tatsächlich anders.
Ja,
also,
das kannst du natürlich nicht mal eben so machen.
Hast du immer noch Europapokal-Erwartungen, weil du natürlich immer noch Fans hast, die sich an die großen, mittlerweile muss man
und
sagen, großen alten Zeiten.
Und weil du es vor der Saison ja auch so ein bisschen
ausgegeben
hast.
Davy Klaassen.
Das ist übrigens sehr gut, sehr gut, immer ein Europapokal-Ziel rauszugeben.
Ja,
Davy Klaassen, das haben wir glaube ich auch schon mal im Podcast gehabt, aber Davy Klaassen hat ja nicht nur irgendwie Europa ausgegeben, sondern hat dann ja auch gesagt, wir sind eigentlich zu stark für den Abstiegskampf, was immer famous last words, ne?
Ja, ja.
Also was immer der erste, der Lackmustest dafür ist, dass du mitten im Abstiegskampf steckst und wirklich Probleme bekommen wirst.
Wir haben noch 3 Tage Transferfenster, möglicherweise wäre das die Lösung, wobei, wen hast du dann auch auf dem Markt? Wintertransfer ist immer schwierig, aber jetzt ein Knipser?
Mit Kevin Vogt haben sie ja für hinten den perfekten, vor anderthalb Jahren wollte den Nico Kovac noch zum FC Bayern holen.
Ja.
Als
Kovac.
Muss ich nicht mehr, der ist kein Trainer mehr in der Bundesliga. Solange Klinsmann weiß, wie der heißt und wo die Telefonnummer steht, um ihn dann im Sommer nach Berlin zurückzuholen, ist alles okay. Aber Kovac wollte den noch als Teil der Dreierkette für den FC Bayern zur Stabilisierung holen.
Ja.
Das ist sozusagen der Sandro Wagner für die Abwehrkette gewesen.
Genau.
Hat ja nicht
Sandro Wagner?
Aber das wirst du in Bremen nicht bezahlen können. Ich wollte ja schon spaßeshalber auch Alcacer mal reinwerfen.
Also die Bayern haben doch auch Gnabry mit finanziell unterstützt.
So. Du meinst jetzt, wo Sandro Wagner im Kicker vom Montag seine erste China-Home-Story hat veröffentlichen lassen, könnte er jetzt auch zurück nach Bremen kommen, oder was?
Sag mal, wie viele Social-Scoring-Punkte hat Sandro Wagner eigentlich gerade in China? Das ist doch mal interessant. Oder sind Profifußballer ausgenommen?
Gute Frage. Vielleicht darf der gar nicht mehr wechseln.
Wie lustig das wäre, wenn alle sich schon einig wären über den Vereinswechsel. Also Sandro Wagner kommt nach Bremen und es geht aber nicht, weil er kann aufgrund seiner Minuspunkte beim Social Scoring kann kein Flieger mehr betreten, kann kein Flug mehr buchen.
Ja. Man lacht jetzt so lustig darüber, ehrlicherweise.
Diese Chinesen, total rechtlos, ehrlich.
Ehrlicherweise, also wenn wir schon mal sozialkritisch über Social Scoring reden, ist schon beeindruckend, wie wenig da sich in der Welt drüber aufgeregt wird, wo wir doch so viele Dinge haben, über die wir uns sehr doll aufregen, aber dass ein ganzes Land quasi sein Volk einsperrt und über Social Scoring durch digitale Überwachungsmaßnahmen wie Gesichtserkennung
Dingen. Da gibt es aber zwei entscheidende Punkte. Der eine Punkt ist, wir waren gerade als kollektives Volk drauf und dran, darüber aufzuregen und dagegen aufzubegehren. In dem Moment hat Jürgen von der Lippe was gegen Greta gesagt. Da schwenkte alle um.
Ja.
Punkt zwei ist, dass ziemlich viele Chinesen das gut finden. Und das hat uns Deutsche zwar noch nie davon abgehalten, anderen Völkern zu sagen, wie sie gefälligst ihr Leben zu führen haben.
Ja.
Aber viele Chinesen finden das ganz gut. Und das könnte der Grund sein, warum wir uns an dieser Stelle
Und viele Netflix-Kunden wurden ja auch durch Black Mirror darauf vorbereitet, dass es sowas geben wird.
Ja, ja.
Also man wird langsam über die Medien dahin geführt, dass es das dann auch im echten Leben gibt. Und dann, aber man muss sagen, es gab extrem viele gute Reportagen dazu und ich wundere mich, dass es keinen Aufschrei gab. Auch nicht mal von Sandro Wagner.
Ich habe vor 3 Jahren eine Sternkolumne darüber geschrieben, weil ich von dem Sternkorrespondenten, ich war mit dem Sternkorrespondenten vom, also dem China-Korrespondenten des Stern abends mal was essen und der erzählte damals davon und ich war völlig, völlig begeistert, weil ich sagte, Moment mal, das klingt ja so ein bisschen wie Nosedive bei Black Mirror, was genau. Ungefähr zeitgleich kam. Ja, das ist faszinierend für uns, aber dafür ist dann China doch auch wieder ein bisschen zu weit weg.
Frage?
Und das Gute ist, sie kaufen uns auf Mallorca dann nicht so viele Immobilien weg.
Frage ist ja, wenn der Ego-Shooter Sandro Wagner im 16er den Ball bekommt und er legt den quer auf seinen Mitspieler ist und dann der trifft, ist das dann Social Scoring?
Ja, das ist sehr sozial.
Das ist Social Scoring.
Was ist, wenn er nicht trifft?
Ja. Der gute Wille zählt.
So,
jawohl.
Was haben wir denn zeitlich hier?
Ja, ein bisschen haben wir noch.
Können wir noch mal auf
was sagt die Omelette-Uhr?
We have a new kid in town. Können wir auf unser neuestes MML-Produkt hinweisen?
Du meinst heute in dieser Teleshopping?
Und da meine ich noch nicht, eigentlich könnten wir ja jetzt mal anfangen, auch uns einen Shop bauen zu lassen, aber wir haben uns erstmal eine Kolumne schreiben und bauen lassen.
Ja, wir haben unter Anleitung und in Zusammenarbeit mit GoDaddy haben wir dafür gesorgt, dass wir jetzt neben der wöchentlichen Folge des Podcasts auch noch eine Kolumne haben auf fußballmml.de, der wunderbaren Website von GoDaddy, haben wir jetzt noch einen zusätzlichen Reiter ganz
hey,
oben.
Hey, das ist der goldene Reiter.
War so klar, dass das kommt.
Ich dachte, du machst irgendwie einen Schokomöllewitz oder sowas. Hm. Ich weiß nicht. Aber ja, egal. Aber auf jeden Fall, neben der Podcast-Folge gibt es jetzt auch Zeitlupe. Und wöchentlich oder unregelmäßig.
Zeitlupe! Die Lukas-Vogelsang-Kolumne.
Zeitlupe, die Fußball-MML-Kolumne seit vergangener Woche. Wir haben begonnen mit Eric Cantona und seinem Tritt gegen Crystal Palace. Und diese Woche geht es wahrscheinlich direkt weiter.
Geilo. Also, Kolumne, danke an GoDaddy, dass sie uns das gebaut haben.
Knallumne!
Ich muss mal loben, in der Zusammenarbeit in kürzester Zeit gebaut und dann auch direkt verfügbar und im persönlichen Gespräch noch nachgeschärft. Also all das, was wir seit Monaten erzählen, hat auch in der Praxis direkt funktioniert.
Wahnsinn. Tipptopp. Und jetzt brauchen wir noch einen Shop und ein digitales Magazin. Ach, wir könnten noch so tolle Sachen machen.
Da geht noch einiges. Wahnsinn. Da geht noch einiges, meine Damen und Herren.
So, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Dinge, auf die man auf jeden Fall hinweisen muss. Übrigens, wir sind Fake News aufgesetzt worden. Fake News, jetzt habe ich sie wirklich mal gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, die Geschichte, dass Leon Goretzka ja im Spiel gegen Schalke getroffen hat. Ja. Und dann wurde geschrieben, dass er vor der Schalke-Kurve gejubelt hat. Mhm. Das ist total Fake News, weil wer einmal in der Allianz Arena gewesen ist, weiß, dass die Gästefans aus stimmungstechnischen Gründen in den 12. Stock der Allianz Arena verfrachtet werden. Es ist also eine Bayern-Kurve und ganz hoch oben, unterm Dach, ungefähr 150 Meter vom eigentlichen Spielgeschehen entfernt, da haben die Schalke-Fans gestanden.
Ach, guck.
Also insofern ist das natürlich wie immer medial aufgebauscht worden.
Ja.
So um.
Aber ich fand das Zitat dazu super. Hat er gesagt, er findet das immer ein bisschen scheinheilig, wenn man gegen den Ex-Verein nicht jubelt.
Ja,
er hat ja sofort recht. Wieder die Ante Rebic-Geschichte einfiel, wo er gegen Werder Bremen nicht gejubelt hat, weil er dachte, er hätte da mal eine Woche gespielt.
Ach so, ja.
und dabei war es Leipzig,
Das ist doch alles eine lächerliche Pose. Ich meine, wenn du den Verein wechselst, dann machst du es ja auch aus Überzeugung, also kannst du dich auch natürlich dafür freuen.
Ja, aber das Social Scoring ist jetzt halt im Keller.
Du freust dich doch darüber, dass du für den neuen Verein getroffen hast. Ja. Das ist doch total in Ordnung.
Neue Verein, er ist ja nicht gerade.
Ja, ja.
Das kommt ja auch noch dazu.
Ja,
ja. Also ja. Es gibt zwei Dinge. Wir haben ja letzte Woche auch, glaube ich, das mal kurz angerissen mit dieser den Klauseln, die neuerdings immer drin stehen. Marc Uth darf dann nicht gegen Schalke spielen und diese Dinge. Das finde ich genauso absurd. Also dass mittlerweile gesagt wird, okay, wir leihen euch den bis zum Sommer, aber wenn ihr gegen uns spielt, darf der nicht spielen, weil wir Angst haben, dass der dann gegen uns trifft.
Ja.
Und dann diese Scheinheiligkeit, wie sie ja Goretzka auch beschreibt, dann nicht zu jubeln. Ja. Alles Quatsch. Macht den Fußball kaputt.
So, ich finde Goretzka sowieso ein super Typ. Also gibt keinen, der sich so deutlich und trotzdem auch
eloquent häufig.
Eloquent, aber auch so ja, vermittelnd fast zum Thema Rassismus oder gegen Rassismus einsetzt. Gibt ja immer noch die Geschichte, dass er erst bei Bochum verlängert hat, um dann zu Schalke zu wechseln, um finanziell den Verein zu sanieren.
Ja.
Also es ist einfach wirklich ein wirklich guter Typ.
Finde ich auch.
Auf jeden Fall jemand, der jetzt nicht so wirkt, als würde er sich den Luxusfriseur zum Spiel gegen wen war es?
Frankfurt.
Gegen Frankfurt einfliegen lassen, sondern tatsächlich irgendwie so, wie man bei uns in Westfalen sagt, das ist einer von uns.
Das ist einer von, ja, oder wie Clemens Tönnies immer gesagt hat, das ist ein Guter. Das ist ein Guter. apropos Clemens Tönnies, das
Traumkontinent Afrika.
Traumkontinent Afrika. Immerhin hat er schon mal gesagt Kontinent, ne?
Ja, wenn das nicht irgendwann mit Elmar Wepper verfilmt wird.
Also diese
Traumkontinent Afrika. Clemens Tönnies Geschichte mit Elmar Wepper als Clemens Tönnies.
Ich glaube, Elmar Wepper ist, der wird sich dagegen verwehren, den zu spielen. Das fand ich ja jetzt Schalke fliegt ja gerade so ein bisschen diese Steht-auf-Kampagne um die Ohren, habe ich nur bei Twitter verfolgt, weil sie das jetzt irgendwie gestern gepostet haben, steht auf, Zeichen gegen Rassismus und so. Die Kampagne ist ja nicht ganz neu, aber sie haben es jetzt wieder belebt bei Twitter und im Grunde genommen war jede Replik, die ich so stichprobenartig gelesen habe, war eigentlich nur, herzlichen Glückwunsch, sehr glaubwürdig, Schalke, tolle Idee. Ist natürlich auch ein bisschen schwierig, diese Kampagne wieder zu beleben und wieder hochzuholen, kurz nachdem Clemens Tönnies dann dieses doch ausgesprochen unglückliche Interview bei Sky gegeben hat, in dem sehr deutlich erkennbar war, dass er eigentlich nicht so wirklich verstanden hat, warum er überhaupt so im Fokus der Kritik gestanden hat und steht.
Um es einmal mit dem Ex-Schalker Thorsten Legert nochmal zu sagen, da muss auch Authentischkeit dahinter stecken.
So.
Und das ist immer das Problem.
Richtig. Apropos Authentischkeit, muss man mal sagen, wenn einer sich authentisch gezeigt hat an diesem Wochenende, Klammer auf, Holocaust-Gedenktag, Klammer zu, dann sind's mal wieder die Fans der engagierten Fanszene gewesen, also insbesondere eben Ultra in vielen, vielen Stadien, wurden wirklich einfach auch tolle Zeichen gesetzt, während tragischerweise der FC Bayern, und da sieht man mal wieder, dass so ein bisschen die Funktionäre etwas so starr und irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen, schlagsistisch ist das falsche Wort, aber irgendwie man nimmt denen das immer nicht so richtig ab, wenn die das machen. Insbesondere hat der FC Bayern mit Trauerflor gespielt, und zwar für den ehemaligen Clubgeschäftsführer Walter Frembeck.
Ach so.
Walter Frembeck, der aus Wien kommt und 1938 der Waffen-SS beigetreten ist, ist ein bisschen blöd, wenn das quasi mit dem Holocaust-Gedenktag einhergeht.
Sie dachten, da ist schon Gras über die Sache gewachsen.
Also insofern, aber das muss man nochmal sagen, wirklich großes Lob an alle Fans, die sich an diesem Wochenende engagiert haben.
Man muss sagen, also nach jetzt 75 Jahren nach der Befreiung von Auschwitz, die ja das, was die Fans geleistet haben, haben wir ja schon herausgestellt, und eben auch Bayern München und Leon Goretzka. Und man muss sagen, etwas, das ein bisschen untergegangen ist und worüber wir auch noch nicht gesprochen haben, ist, dass die Bayern-Fans im Zuge der ganzen Debatte um Katar und Menschenrechte schon vorher aktiv geworden sind, mit einem Banner, wo drauf stand, und wieder fliegen mit Kafala Airways die Menschenrechte davon. Mhm. Und sie haben zwei nepalesische Wanderarbeiter eingeladen, um über die Zustände in Katar zu sprechen.
Sehr gut.
Das ist eine Initiative der Bayern-Fans gewesen.
Okay,
und
sehr
die
gut.
Führung des FC Bayern hat sich dazu aber keineswegs verhalten. Also ich wollte nur herausstellen, wenn wir gerade sagen, jemand wie Leon Goretzka, der gegen Rassismus aufsteht, der dann auch klare Worte findet. Die Bayern-Fans, die wir oft genug abstrafen, weil sie für keine Stimmung sorgen, angeblich, die haben in den letzten Wochen vieles richtig gemacht. Jetzt 75 Jahre nach Auschwitz, jetzt zu der Geschichte mit Katar. Also da sind viele politische Statements in der Kurve sehr deutlich, sehr klar zum Tragen gekommen.
Ja, weil du natürlich, glaube ich, über diese Art des Aktivismus auch noch ein bisschen Zugriff behältst auf den Fußball, der dir natürlich auf vielen Ebenen mittlerweile einfach komplett entgleitet. Also die Vereine entfernen sich einfach als Wirtschaftsunternehmen immer mehr vom einfachen Fan. Da bist du auf die Art und Weise, glaube ich, noch am ehesten in der Lage, der Vereinsführung oder der Unternehmensführung den Spiegel vorzuhalten und sie ab und zu nochmal an das zu erinnern, wofür der Fußball eigentlich mal gestanden hat, nämlich ja auch ein bisschen Erleichterung für den einfachen Arbeiter.
So, das ist ja, das gibt es in der Form ja gar nicht mehr. Und ich bin mir ziemlich sicher, auch beim FC Bayern gibt es noch viele im besten Sinne einfache Leute.
Aber wo sind wir denn hingekommen, wenn sich nur noch die Schickeria für den Arbeiter einsetzt?
Sehr schön, sehr schön. Nein, aber man muss ja fairerweise dazu sagen, also das Gedenken in München an diesem Tag ist natürlich sehr unglücklich. Gleichzeitig gibt es natürlich auch viele Dinge, die passiert sind, die sehr wohl richtig und auch bemerkenswert sind. Der Eintracht Frankfurt hat sich von einem Ehrenpräsidenten sozusagen posthum getrennt, hat
entsagt,
die Würde entsagt, weil er der SS angehört hat. Der DFB-Präsident Fritz Keller hat durchaus in seiner heiteren, so ein bisschen jovialen, aber eben auch sehr durchdringenden Art darauf hingewiesen, dass auch der DFB als Verband sich nicht unschuldig gemacht hat, sondern durchaus auch eine Vergangenheit in diesem Punkt hat.
Darf ich nochmal ganz kurz daran erinnern, dass der ehemalige DFB-Präsident Hermann Neuberger 1978 einen ehemaligen ranghohen SS-Mann ins Trainingslager wo war das, Asunción oder wo haben die gesessen, eingeladen hat, damit die Mannschaft mal so ein bisschen A, Ablenkung hat und B, auch mal so ein bisschen Chorgeist lernt. Also das ist. Und das zählt wahrscheinlich noch zu den besseren Episoden des DFB.
Aki Watzke war in Auschwitz. Also es gibt schön, wirklich tatsächlich, hat dort einen Kranz niedergelegt. Was guckst du mich an?
Ja, wie dieser Satz sich anhört.
Hat Auschwitz besucht.
Ja.
Besser? Aki Watzke hat Auschwitz besucht. Also, was ich nur sagen wollte, es gibt sehr viele Dinge, die durchaus sehr bemerkenswert waren an diesem Wochenende.
Borussia Dortmund unterstützt doch auch seit Jahren mit einem hohen Betrag, soweit ich das weiß. Also
Yad Vashem.
Yad Vashem, ja.
Was, glaube ich, gerade in einer Stadt wie Dortmund umso wichtiger ist, dass ein Zentralorgan dieser Stadt da auch ein ganz deutliches Zeichen setzt, was in diversen Straßenzügen Dortmunds wahrscheinlich auch nur mit sehr gemischten Gefühlen aufgenommen wird.
Es gibt also sehr viele Menschen im Fußball, die der und sich und ihrer Verantwortung durchaus bewusst sind und das auch nach außen tragen. Und ich finde insbesondere aber, weil so oft, wenn demnächst mal wieder drei Pyrostrebe gezündet werden, auf Fans und Fangruppierungen in brachialer, medialer Art wieder eingedroschen wird, sollten wir auch einfach die Zeit nehmen, das mal zu würdigen.
Ja.
Ich habe übrigens den Haaland gesehen.
So.
Warst du im Stadion?
Ich war im Stadion, ja.
Gegen Köln?
Ja.
Toll.
Es war toll.
Weißt du, wer auch im Stadion war?
Haaland.
Jon Arge Fjørtoft fürs norwegische Fernsehen, weil die Norweger sind, glaube ich, Journalisten, die in Norwegen angestellt sind, sind dort hingeflogen, um mit Haaland ein Exklusivinterview zu bekommen.
Und
er wurde wie ein Rockstar durch den Hinterausgang rausgeschleust. Ich glaube, in Aki Watzkes Dienstwagen hinten im Kofferraum.
Und bitte.
Und nicht nur das, sie standen auch vor dem Stadion. Also es wurden Fans befragt und ich dachte noch, als ich von der Westfalenhalle Richtung Stadion auf die Fanwelt zuging und aufs Stadion zuging, dachte ich noch, was ist denn hier los? Also wirklich eine Reihe von Kamerateams und ständig wurden irgendwelche Fans rangeholt, bis ich an den Logos erkannt habe, dass es irgendwas Skandinavisches und dementsprechend natürlich Norwegisches gewesen sein muss. Also wirklich in Reihe und Glied standen die da und haben die Fans befragt.
Ja, wenn du das mediale Interesse des Heimatlandes dieses Stürmerstars siehst, dann kannst du dir natürlich auch deshalb nochmal vorstellen, warum so viele europäische Vereine so heiß darauf sind, endlich mal einen verdammten Chinesen irgendwie da ranzuführen, dass der mal irgendwie auch mal für so einen europäischen Verein was taugt.
Bei Espanyol Barcelona hat es ja geklappt. Die haben einen Star aus China eingekauft und der hat jetzt vor zwei Wochen oder so war das auch das 2:2 im Derby gegen den FC Barcelona.
Ja, damit du endlich mal auf dem Markt in Asien dann auch mal ein bisschen mediales Interesse schaffst.
Social Scoring ist das.
Ja, so, da haben wir es doch wieder.
Und jetzt haben wir alles dazu gesagt.
Ja, Haaland, beeindruckend. Also speziell sein zweites Tor zeugt dann ja doch auch von gewissen technischen Fertigkeiten, die ihm der ein oder andere ja
ein bisschen abgesprochen hat.
Da erkennst du dann, dass er auch durchaus mit dem Ball umzugehen weiß.
Das war ja schon, Mo Salah hat vor einigen Wochen genauso ein Tor geschossen, wo man dachte, der ist ja eigentlich schon fast über die Torauslinie und dann spitzelt er den noch rein. Ja. Also es, das Einzige, was natürlich, und Roman Bürki hat das ganz gut zusammengefasst, das Einzige, was natürlich jetzt wächst, das kenne ich aus Berlin, aber in Dortmund ist das ganz ähnlich im Boulevard, in der Fanszene, sind natürlich jetzt die Erwartungen. Also ja, und Roman Bürki sagte ja, eins der schönen Idiome dieses Wochenende, er sagte ja, im ersten Spiel 3 Tore, jetzt nur noch 2, nicht, dass er im nächsten nur noch 1 schießt.
Er hat ja schon gesagt, traurig, dass er jetzt schon nachlässt.
Genau.
Das fand ich super. Übrigens auch ein Kommentar, der ein bisschen auch von der Stimmung zeugt, die derzeit in der Mannschaft ist. Also da merkst du offensichtlich, dass eine gewisse Leichtigkeit da ist, auch im medialen Umgang. Denn wäre die Stimmung so, wie sie phasenweise in der Hinrunde war, da hätte er sich das vermutlich nicht getraut, das so salopp zu sagen. Das lässt also auch tief blicken. Naja, also Stand jetzt ist deutlich ersichtlich, dass Haaland genau das ist, was dem BVB in der Offensive gefehlt hat. Was die Defensive angeht, ist natürlich vieles nach wie vor ungeklärt. Unter anderem ja auch der Verbleib von Akanji, der vom zwischenzeitlichen Abwehrchef offensichtlich zu einem Abgangskandidat geworden ist. Da ist
er, ist halt die, er ist halt so ein bisschen die fleischgewordene Mentalitätsdebatte, ne? Also genau, wenn man ihn so sieht auf dem Platz, der Kopf hängt meistens, er hat, also für mich immer noch exemplarisch ist dieses 2:2, glaube ich, gegen Werder Bremen gewesen im Endspurt um die Meisterschaft letztes Jahr, wo er sich hat von Pizarro an der Torauslinie noch ausspielen lassen oder die Flanke nicht verhindern konnte. Er ist so ein bisschen der Wackelkandidat und er hat ja ein Riesentalent.
Klar.
Aber der ist so ein gewisses, früher hat man immer gesagt, so ein bisschen in Berlin hieß es immer, war das immer das, was man über Alexander Madelung gesagt hat, wer sich noch erinnert. Aha. Großes Talent, aber phlegmatisch.
Ja, ja.
Und dieses Phlegma wirst du nicht los. Ja. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, also meine persönliche Hoffnung wäre es, sie haben jetzt schon die Lücke gefüllt vorne mit dem körperlich robusten, sehr präsenten Haaland als klassischen Neuner, dass sie mit Emre Can jemanden holen, der zugleich Julian Weigel ersetzen kann im Zentrum und wenn Axel Witsel noch eine zweite Maske tragen muss, auch auf der Sechserposition klassisch spielen kann und der aber auch, und das haben wir in Frankfurt gesehen gegen Nordirland, der auch in der Dreierkette verteidigen kann. Das heißt, eine Dreierkette aus Emre Can, Mats Hummels und Zagadou ist ja auch nicht das Schlechteste. Und ich glaube, Borussia Dortmund täte gut daran, Emre Can jetzt bis am Deadline-Day, Mikes Lieblingstag, zu verpflichten.
Das sieht also aber doch auch sehr danach aus.
Ja, vor allen Dingen zu dem Preis. Also wir reden ja immer gerade über Schnäppchen. Das machen wir ja schon seit einiger Zeit, weil immer sozusagen im nach unten offenen Maximilian Philipp-Index, der 20 Millionen, glaube ich, damals kostet hat. Wenn du so einen Spieler bekommst für 20 bis 30 Millionen, ist es heute ein sehr, sehr gutes
Aber
Geschäft.
Aber der hat ja wirklich, also der hat ja wie viel bei Juve verdient? 10?
12 Millionen.
12, ne?
12 Millionen. Das ist die einzige Sache, woran es scheitern kann, weil er wahrscheinlich vom Gehaltsgefüge her, da kommt wieder deine Flut, die alle Boote hebt, könnte das ist, glaube ich, das Einzige, woran es hakt.
Genau,
aber
das ist nämlich, also da habe ich nochmal gestern irgendwo diese Gehaltstabelle gesehen und war echt überrascht, weil ich dachte,
aber so wie ich gelesen habe, haben sich Spieler und Borussia Dortmund schon geeinigt und es geht jetzt nur noch darum.
Vor allen Dingen hat er denselben Berater, selben Manager wie Dahoud und Lucien Favre, das heißt kurze Wege.
Ja. Das ist ja meistens so, ne? Ja. Wie war das? Kein Verein hat kauft bei mehr als 2 oder 3 Berater.
Genau, das hat ja Mike
mal. Das hattest du gesagt, ne?
Martin Kind hat das irgendwann mal gesagt. Ich kenne keinen Berater, der bei mehr als 2 Beratern einkauft, außer Schmadtke.
Ja. Naja.
Schmadtke mit dem schönsten Satz. Also der Bürki mit dem tollsten Interview, Schmadtke mit dem schönsten Satz nach dem späten 1:2 gegen Hertha BSC. Mit Gruß an seine Abwehrkette, man darf auch nicht nur mit den Augen decken.
Ja, das ist ein super, super Satz. Aber ich mag Schmadtke sowieso total gern, weil er ist immer ein Gewinn, wenn er irgendwo in der Runde sitzt, weil er so eine Rotzlöffeligkeit hat. Der ist ja wie, was soll ich da jetzt sagen, wenn er, ich muss doch jetzt auch nicht jeden Quatsch da kommentieren. Das ist immer so cool, egal, wenn er mit diesem ganzen Journalistenkäse konfrontiert wird, sitzt er dann häufig da und sagt, ja, was soll ich da jetzt sagen?
Er trägt ja auch jetzt zum ersten Mal, glaube ich, in seiner Karriere, wenn ich ihn so beobachte, ich habe ihn ja auch mal bei Von Torra getroffen, das erste Mal so einen richtig schönen Bart. Mhm. Und er wurde von Thomas Helmer im Doppelpass gefragt, ist jetzt Panik bei Ihnen in Wolfsburg? Und er sagte, Panik habe ich nur, wenn ich in den Spiegel schaue.
Ja, Top-Typ. Übrigens, 2 Sachen sind mir aufgefallen, wenn ich es mal kurz kundtun darf. Erstens, ich glaube, dass ich einen Spieler wie Haaland noch nie gesehen habe. Also es ist wirklich die Wucht und diese Körperlichkeit und
ist er der weiße John Carew?
nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, und vor allen Dingen, er ist schon ein halbes Jahr zu alt für den Wendler.
Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, man freut sich ja immer so, weil man nicht so oft ins Westfalenstadion kommt. Man freut sich immer so, wenn man dann auch Freitagabend mal da ist. Und ich hatte mich wirklich richtig kleiner Männertrip mit einem Freund von mir. Hatte mich richtig drauf gefreut. Top-Plätze. Alles fein, aber ich muss sagen...
Aber dann hat die Gesichtserkennung der Polizei gegriffen.
Nee, interessanterweise, die Stimmung war nicht so geil im Stadion. Okay. Was ich total komisch finde, an einem Freitagabend bei einem 5:1, bei 2 Toren von Haaland, das erste Heimspiel. Und dann habe ich mich natürlich sehr unbeliebt gemacht, weil ich gesagt habe, Mensch, der Stimmung hier wie in der Allianz Arena.
Oh mein Gott.
Ah, das war, war vielleicht ein bisschen übertrieben. Und dann
hast
ist
aber schon, eine, glaube ich, ein Nerv sogar getroffen, die Urangst vieler Borussen, dass es genau in die Richtung geht.
Ja, und also ich habe mir dann auch sagen lassen, dass man, dass das Thema Stimmung auch ein Thema war und sich in der Süd beispielsweise mittlerweile anders aufgestellt wird, ein bisschen breiter aufgestellt, was die Singing Area sozusagen angeht. Okay. Und dann hat der Fußball aber ein Problem, oder zumindest Dortmund, ich nehme an, das gilt für viele andere Vereine auch, dass ich auch vom FC St. Pauli kenne. Das Stadion ist mittlerweile sehr, sehr alt geworden, weil du natürlich, wenn du vor 25 Jahren auf, jetzt mal Millerntor gesprochen, vor 25 Jahren hipstermäßig auf der Gegengerade irgendwie gesessen hast und mit deinen Homies da Fußball geguckt hast, dann sitzen die da immer noch mit dem Unterschied, dass sie halt 25 Jahre älter geworden sind.
Und nicht mehr so können.
So.
Das ist das alte Pizarro-Problem.
Ja, und ja, was heißt nicht mehr so können? Aber das ist, du bist halt anders, ob du 25 Jahre alt bist oder 50 Jahre
das
alt bist.
Doch, das, was wir, das ist doch, das haben wir doch vor 2-3 Wochen exemplarisch an dem Spiegelartikel von Hauke Goos über Borussia Mönchengladbach, dass die Fans so gealtert sind und sie deshalb die älteste Kurve in der Bundesliga haben und nicht wissen, wie sie den, also was, der Spagat zwischen Tradition, das beschreibst du ja gerade, zwischen Tradition und den neuen Fans.
Aber was ist denn mit den ganzen Jungen? Also, ja,
gute Frage.
Was ist denn mit den ganzen Tommy Schmidts? Ne, wegen Borussia Mönchengladbach. Alleine Tommy Schmidt muss doch schon qua Person doch schon irgendwie Hunderttausende regelmäßig in das...
Pass auf,
ja.
Tut er wahrscheinlich auch.
Ja.
Vielleicht nicht Hunderttausende, aber wie sollen die denn an Karten kommen? So, und das ist nämlich die Geschichte. So, du kriegst, das ist, daraus entstand die Diskussion Dauerkarten. Also die erste Lösung war, Dauerkarten abschaffen.
Ja. Naja, gut, okay.
Könnte man ja machen, weil dann hat man einen Durchlauf und so weiter. Und anders als noch vor 20 Jahren brauchen viele Vereine die Stabilität, die finanzielle Stabilität aus dem Dauerkartenverkauf, brauchen sie ja nicht mehr.
Ja, ja.
Das war ja damals, war das irgendwie alles klar. Ich habe schon zu Beginn der Saison meine Kohle drin.
Ja.
Dann weiß ich schon mal irgendwie.
Das alte Business.
Ja,
ne?
So. Ja, ja. Eigentlich ist es sogar, wenn die Dauerkarten abschaffen, ist es sogar, machst du mit Ticketing sogar mehr Geld als heute. Also du würdest bestimmt um, vielleicht sogar um 25%, 30%, 40% deine Einnahmen steigern, weil du natürlich eine Einzelkarte viel teurer verkaufen kannst. Als ein Gesamtticket.
Aber sind jetzt eigentlich Dauerkartenplätze schon so ein bisschen wie Wohnungen in den Großstädten, wo die Alten drauf sitzen und du eigentlich darauf warten musst, dass der endlich verstirbt?
Ja, und wie Adipositas, das wird vererbt.
Ja.
Also es ist, aber ist da nicht die Gefahr, dass, also gerade bei Borussia Dortmund, gerade in der Südtribüne, in der gelben Wand, das ist ja Folklore. Das gehört ja zur BVB-Folklore, natürlich, dass man sagt, diese Karte ist vererbbar.
Ja.
Da fällt dem Verein natürlich gerade seine Folklore auf den Fuß. Andererseits muss er, das ist meine Meinung, ganz klar daran festhalten, dass das eine Dauerkartentribüne ist. Weil das gehört, also sonst nimmst du dem Verein ganz, ganz viel seiner DNA weg.
Naja, und die Schattenseite ist natürlich, wenn du die Dauerkarten auflöst, das sagt sich so leicht.
Ja.
Und ist natürlich wirtschaftlich geil. Aber das bedeutet natürlich, dass du, dann kriegst du Eventpublikum, ne? Dann hast du irgendwie, da sind wir wieder, sofern sie ein vernünftiges Social Scoring haben, aber dann hast du irgendwie Reisegruppen aus China, die mal den Erlebnispark Westfalenstadion sich angucken wollen.
Klar.
Und so weiter und so fort. So, das will ja dann am Ende des Tages auch keiner. Aber das ist auf jeden Fall, wenn man mal anfängt, darüber nachzudenken, natürlich eine total logische Entwicklung. Kommt, glaube ich, ein bisschen noch hinzu, dass dem BVB gerade, glaube ich, so ein bisschen auch die Geschichte fehlt. Also der Underdog ist er ja nicht mehr. Auferstanden aus Ruinen ist ja alles nicht mehr.
Ich glaube, da herrscht momentan auf Fanseiten auch ein großes Misstrauen der eigenen Stärke gegenüber. Ich denke, die sind derzeit auch echt ein bisschen verunsichert noch. Haaland bricht da natürlich jetzt gerade vieles auf, weil er ein Euphorisierungsfaktor ist, der mit ein bisschen Glück auch noch ein paar Spieltage hält. Aber momentan sind, glaube ich, viele gar nicht willens, schon wieder so frenetisch zu jubeln, weil sie das Gefühl haben, wenn ich jetzt nach zwei Toren schon irgendwie in so einen frenetischen Singsang verfalle, dann kann ich mir die Häme in den restlichen 30 Minuten dann plötzlich anhören, wenn wir noch drei Dinger fangen. Also so sachte, weil sie noch nicht die Champagnerkorken knallen lassen. Ich glaube, da bedarf es noch ein paar Spieltage, bis die wieder ungezwungen und ungebremst jubeln.
Dafür spricht ja auch die Statistik, weil du brauchst, um eine Meisterschaftseuphorie zu entfachen, in einer Saison immer eine Serie. Also, dass du irgendwann auf so eine Welle, auf die man aufspringt und da einfach mitsurft, wo du weißt, okay, wir schlagen jetzt mal 10, 12 Spieltage einfach jede Mannschaft. Das, was Klopp seit ungefähr 24 oder 48 Spielen hat in Liverpool. Dortmund hat bisher die längste Siegesserie in dieser Saison, sind 3 Spiele am Stück.
Ja.
Und das ist total gefährlich, weil man natürlich denkt, es kann jetzt wieder, also gegen Paderborn hat man es ja schon gesehen, aber es kann jetzt eben auch, wir fahren nach Köln oder Köln kommt zu uns oder was auch immer in Berlin, es kann auch sofort wieder schief gehen. Ne?
Genau.
Und das ist das große Problem.
Ja.
Und trotzdem, also an so einem besonderen Abend, dann, wie gesagt, Premiere von Haaland, dann dieses unfassbare 5-1.
Ja.
Die haben
Hummels,
natürlich auch
Hummels, der eine Riesenpartie gespielt hat.
Der sich wieder für den Jogi Löw empfohlen hat mit seinen langen Bällen.
Also ich fand es ein bisschen, mir ist es aufgefallen, sagen wir mal so.
Ja, klar.
Und dann hast du natürlich auch Stichwort Identität und Stichwort Statistik. Da hast du auf der einen Seite hast du einen Trainer, das ist nach Punkten der erfolgreichste Trainer in der Geschichte von Borussia Dortmund. Der hat aber Sympathiewerte, die ungefähr mit Andi Scheuer zu vergleichen sind.
Nevio Scala.
Oder so. Also da kommen schon, glaube ich, relativ viel zusammen. Dann kannst du diese echte Liebe-Geschichte nicht mehr so richtig erzählen, wie du sie mehr erzählen konntest und so.
Es fehlt und das Narrativ.
Und dann geht auch noch die Identifikationsfigur, also Fake Love.
Ja.
Julian Weigel geht dann auch noch zu Benfica Lissabon. Also es ist wirklich, dem Verein bleibt auch nichts erspart.
Aber wirklich,
das war mal, ironisch, ne?
Wolltest du?
Ja, ganz vorne ausgehen.
Wolltest du noch eine Einladung aussprechen?
Ja, genau.
Du hast ja schon damit begonnen.
Genau, ich habe ja schon über den Folenfluencer gesprochen. wie schrecklich.
Der einzige Mann, der dieses Jahr auf das richtige Pferd gesetzt hat.
Richtig. Na, ich weiß ja, dass Tommy Schmidt regelmäßiger Hörer dieses Podcasts ist. Also er ist ja neben meinem Bruder einer der Borussen, die diesen Podcast regelmäßig verfolgen. Und ich weiß, dass er Lust hat, mal hier Teil dieser Expertenrunde, ich nenne uns mal Expertenrunde, zu sein. Und er wäre nach, ich glaube, wir hatten nur mal Marcel Janssen zu Gast hier. Ne?
Als Ersatz.
Ja, als Ersatz, genau.
Bei Fußball also, MMM.
Ja, also wir hätten dann quasi hier im regelmäßigen Podcast wäre Tommy der Erste.
Tommy der Erste klingt wie
Tommy
so
der Erste.
Wie so
Tommy der Erste.
Nach Marcel Janssen, dem HSV-Präsident, jetzt Tommy Schmidt, der Podcast-Präsident.
Der Podcast-Präsident, genau. So,
Tommy
genau.
Der Erste. Ich habe das übrigens analysiert, habe ich gesagt.
Oh,
ne?
Geil, mach mal.
Das müssen wir noch.
Sie hören jetzt die Analyse von Gemischtes Hack.
Die Analyse mit Mike Nöcker.
Jetzt hängt es schon wieder so hoch. Jetzt kann ich ja nur verlieren.
Ja,
aber aber das ist vielleicht auch der rote Faden meines Lebens. Mir ist aufgefallen, gemischtes Hack genauso viel dummes Zeug erzählen wie wir.
Ja, das ist richtig.
Teilweise auch wirklich auch völlig ohne Sinn und Verstand.
Ja.
Teilweise auch sehr unterhaltsam.
Ja.
Es ist also, sie haben den großen Vorteil, dass sie, wir können ja nur uns in diesem kleinen Mikrokosmos Fußball bewegen, während den beiden gehört natürlich die ganze Welt.
Ja.
Aber sie machen sehr viele Dinge sehr ähnlich wie wir, also oder wir wie die, also ich will gar nicht, das war gar keine Copy.
Also einfach mehrere Leute sitzen in einem Raum und labern Scheiße.
So.
Das ist das. Konzept.
Ey, nicht, dass da noch andere außer uns und Gemischtes Hack auf die Idee kommen, sich in einen Raum zu setzen, zu zweit oder zu dritt und einfach über Dinge zu erzählen. Gott.
Wenn uns andere dahinter kommen, dann sind wir bald nicht mehr die Einzigen am Markt.
Was die unterscheidet ist, die haben eine Jugendsprache. Die sagen sehr oft Ficken. Da frage ich an dieser Stelle, warum oder
wenn es darum geht, dann nennen wir die heutige Folge einfach Ficken.
Einfach Ficken oder nur Ficken?
Ficken. Tut mir leid, dass meine Stimme so durchgefickt klingt. So.
Ja.
Und auch so
Hipster. Das ist aber eigentlich, kann ich dir sagen, würde ich sagen zu 99% immer Felix und nicht Tommy.
Richtig. Nein, der ist ja auch der.
Komm, wir nennen die Folge heute geficktes Hasch.
Und Lit und solche Sachen sagen sie auch.
Ja.
Und dann berlinern sie natürlich eine oder
das ist
zwei
alles
Stunden.
Felix.
Das ist großartig.
Und das ist was du erzählst, ist alles Felix.
Aber ich muss dir in einem, ich muss dir in
ja, aber
einem,
dann geht's,
ich muss
dann
dir
geht's
in einem
Tommy vielleicht wie mir. Ich kann einfach
aber ich,
auch nicht.
Aber ich muss dir in einem widersprechen. Das habe ich Micky auch mal geschrieben oder ich habe ihn mal nach einer Folge von den beiden angerufen und habe gesagt, das ist so. Wenn Philosophie Popkultur trifft.
Total.
Das ist gemischtes Hack. Ja. Also, das ist sozusagen in der modernen Sprache sind da zwei Jungs, die sehr, sehr klug sind und sehr, sehr intensiv über Dinge nachdenken, die sie ihren inneren und äußeren Kreis betreffen und das dann auf den Punkt bringen.
Total.
Und, der Wiedererkennungswert zwischen irgendwie drei Fragezeichen-Kassetten, den Nachbarschaftserfahrungen, wenn du als Kind deine Kumpels nur rausgeklingelt hast, aber auch plötzlich einer politischen Agenda.
Total,
das ist großartig.
Ich
also
finde
das
auch, ich finde
das ist moderne Philosophie.
Wesentlich intelligenter und tiefgründiger als es jetzt. Auch das. Nee, als es jetzt gerade in deiner Analyse rüberkam.
Aber Mike hat es überhaupt nicht. Mike hat es überhaupt nicht negativ.
Ich wollte das einmal gerade sagen. Ich wollte die quasi gerade so zu Homies.
Nee. So hab ich das auch nicht gesehen.
Und wollt ihr mal hören,
wie
Fußball MML sich anhören würde, wenn Tommy Schmidt mitmachen würde?
Ja, bitte.
Ja. Lukas, du hattest die Chance, im neuen Podcast MML hast du über den Vater von Haaland gesprochen und nicht vom Brautvater gesprochen. Also, das ist doch genau dein Gag. Ich dachte, jetzt sagt er gleich Brautvater, aber er hat es nicht. Ah, ich hab mich geärgert. Ein bisschen enttäuscht.
Das ist jetzt super.
Ja, hat er recht.
Hat in Dortmund schon jemand gesagt, Dortmund, ihr dürft den Braut jetzt küssen?
Nicht schlecht.
Nee, denn,
Darf ich noch ganz vielleicht zum Abschluss, so als Rausschmeißer, unsere Fans feiern?
Ja.
Weil es gibt ein Revival von Literaturniermannschaft auf meine bekloppte Idee, der Zauberehrling zu posten. Ich habe ja aus dem Anfang vom Zauberlehrling, weil du hast vorhin schon über Goethe gesprochen, habe ich ja geschrieben, knalle, manche Strecke, das zum Jecke Tore schieße. Und daraufhin bekam ich unmittelbar, also es hat, glaube ich, keine 5 Minuten gedauert, von Jonas Dillinger, ja, und jetzt mal in der Sprache von gemischtes Hack, Shoutout an Jonas Dillinger, seht, er rennt zum Tore nieder, wahrlich schon an Horn vorbei. Und mit Blitzeschnelle wieder ist es schon im Tor, das Ei. Schon zum zweiten Male, wie das Stadion schwillt, wie sich jene Schale wieder greifbar fühlt.
Oh, bravo. Ist das nicht toll?
Ja.
Ja, und das sind aber halt eben auch unsere Hörer.
Ja.
Ne, oder? Man muss sie einfach lieben. Man muss sie einfach lieben.
Wieso eigentlich, das sind auch unsere Hörer?
Aber du weißt ja, was
von so Paria und so Halbterroristen angesprochen wirst, wenn du draußen rumläufst.
Weißt ja, was er teilweise für ein Pack auch.
Ey, die schicken uns Gin, die schicken uns Bücher von SC Freiburg, haben wir hier auch. Wir haben Fanpost bekommen.
Oh,
ganz großartig.
Schreibt
ich muss
uns
mal
mehr.
Ganz kurz sagen, wie mit der Fanpost hier umgegangen wird. Wir haben MML-Fanpost bekommen. Lieber Micky, lieber Mike, lieber Lukas. Und beigelegt wurde das Buch Worte kommen meist zu spät, zweite Halbzeit, das sind Texte, die sonst im Heimspielmagazin des SC Freiburg veröffentlicht werden. Und das wurde uns mit einem handgeschriebenen Brief überbracht,
toll,
der bei OMR nicht 3 Tage überstanden hat, ohne dass hinten drauf gekritzelt wurde.
Das sind doch Assis,
weil sie dachten, es wäre Schmierpapier, da bekommen wir einmal Post.
Ja.
Ne?
Vielen Dank auf jeden Fall. Marvin hat es geschrieben. Schöne Geschichte auch dazu. Er versucht die ganze Zeit seinen Vater dazu zu bringen, auch MML-Fan zu werden. Nee, seinen Onkel. Aber
alle.
Bislang noch nicht gelungen, aber Marvin.
Kannst du, weil mir immer
irgendwann
vorgeworfen wird, dass ich alle Namen immer falsch ausspreche, kannst du bitte mal den Namen des Autoren?
Cornelia Poletto.
Das steht da nicht. Ist das mies? Ist das mies? Micky, versuchst du mal als Abschied. Sag dieses Buch bitte nochmal mit.
Also, das Buch heißt Worte kommen meist zu spät, zweite Halbzeit von Carmelo
Policio. Policicchio, ne? Policicchio. Policicchio. Okay. Doppel-C, Doppel-C, H-I-O.
Ist nicht so also einfach.
Pinocchio, Policicchio, ja. Carmelo, hey. Policicchio.
Hey. Ob der einen Lamborghini fährt?
Achso, und eins noch zum Schluss. Jetzt haben wir auch wirklich heute ist auch wirklich ein gemischt.
Heute macht es aber auch Spaß.
Ja, ja, heute ist wirklich gemischt, das sagt ja ihr auch, ne? Alles Gute zum 40. Geburtstag, Ivan Klasnitsch.
Achso. Ach, oh, Quatsch,
ja, Ivan Klasnitsch. Ja, 40 auch, Jahre, Happy Birthday.
Der auch beim Legendenmasters in der Max-Schmeling-Halle aufgelaufen ist, zusammen mit Ayrton, nur dann zwischendurch noch ein Spiel von zwei, den U8 oder U7 von Union gegen Hertha gepfiffen hat und auch ein paar Tore beigesteuert hat, während Ayrton sich immer nur wechselseitig mal an den Eiern gekratzt und mal bekreuzigt.
Ja, das wird er ja noch brauchen, wenn er demnächst bei Let's Dance dabei ist. Ja, Ayrton, immer gut tanze. Ah, ist immer, nie einfach trainier, Fußball, bum, bum, Schuss, Tor, gut, aber hey, Let's Dance, ist ja, nie einfach Ayrton, das Ayrton.
Ja.
So, und das
eigentlich können wir.
Stell mir super vor, übrigens, Ayrton bei Let's Dance. Und zwar, Ayrton diskutiert mit Horre die wenigen Punkte. Ayrton immer, gut, schieß, bum, bum, Tor, Ayrton tanze, nicht einfach, als Mozzi Mabuse endlich eingreift.
Aber Ivan Klasnitsch, könnte der nicht Werder Bremen retten? Der könnte doch
als
noch mal
Trainer.
Nein, als Mittelstürmer, der die Tore
macht. Du meinst, weil er jünger ist als Claudio
Pizarro.
Ja. Als Pizarro.
Ja, stimmt,
Pizarro.
Das ist ja wirklich ist so. Wahnsinn.
Also vielleicht, okay. Drei Tage Transferfenster haben wir noch. Vielleicht schlägt Bremen ja vorne nochmal zu und dann wird alles gut. Oder es kommt zum großen, dramatischen Finale, das Relegations-Hin- und Rückspiel zwischen HSV und Werder Bremen.
Ich mache jetzt aber nochmal den Mike Nöcker, weil wir noch ungefähr 10 Sekunden haben. Ich mache nochmal ein ganz anderes Thema auf. Weißt du, was mich wirklich diese Woche berührt hat? Na? Im Negativen ist, wir reden seit Anbeginn des Podcasts darüber, ob nicht der großartige Christian Eriksen mal entweder zu Borussia Dortmund kommt oder zu Real Madrid.
Seit 5 Jahren.
Und dann, seit 17 Jahren gefühlt. So von der große Spielmacher von Tottenham Hotspur. Und immer hieß es, der geht dann zu Real. Immer war auf dem Sprung. Man dachte, das ist der nächste 80 oder 100 Millionen Transfer. Ja. Jetzt ist der vor ein paar Tagen oder vorgestern für 20 Millionen Euro zu Inter Mailand gegangen.
Komplett,
das finde ich
bescheuert.
Nicht okay. Ja. Das hat mich tief erschüttert in meinem Fan-Dasein.
Ja. Das kann ich auch nicht begreifen.
Ein paar Handys oben drauf.
Also da ist doch wirklich, der einzige Gewinner ist doch Inter Mailand bei dieser Geschichte.
Total.
Weder Eriksen und alle anderen müssten sagen, wie haben wir es geschafft, das zu übersehen, dass wir den für 20 Millionen bekommen haben.
Ja, so. Es ist aber auch interessant, vor allen Dingen auch, weil Inter Mailand, die kaufen zwar gerade ganz ordentlich
die ganze
ein.
Premier League kaufen die auf, also die B-Ware.
Genau. Wobei Lukaku ist ja nicht die wirklich die klassische
B-Ware. Aber die haben Ashley Young noch geholt, Alexis Sanchez.
Naja. Aber es ist wirklich, es ist sehr, sehr komisch, aber es ist vor allen Dingen auch interessant zu sehen, Inter Mailand hat einfach auch überhaupt gar, genauso wie AC Mailand derzeit, einfach gar keine Bedeutung mehr. Null, nix. Du denkst so, ja, ist doch schön, wenn er zu Inter Mailand wechselt, aber ich glaube, seit 2010, 2011 ist da auch wirklich.
Aber die betteln sich doch gerade voll mit Juve. Die waren auch, also jetzt.
Inter, ja.
Ja, ja und gut, Juve aber gerade gegen Neapel verloren.
Aber es ist trotzdem nicht so, dass Inter Mailand jetzt so ein internationales Renommee hätte, dass du sagst, toll, dass
verlieren sogar nach 2-0 Führung gegen Dortmund.
Aus Sicht der Dortmunder Süd kann ich nur sagen, eine Liga, in der Ciro Immobile die Torschützenliste
Wahnsinn.
Hat, die kann ich nicht mehr ernst nehmen.
Ja, so. So, in diesem Sinne.
Ja, jetzt gehen wir alle Omelette essen.
Wir sind nämlich alle Gewinner.
Dankeschön.
Ja?
Tschüss.
So.